Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Mein Name ist Daniel Postzig, ich bin Kirchenmusiker für die Neuapostolische Kirche in Nord- und Ostdeutschland und ich begrüße mir aus dem fernen Berlin zugeschaltet Volker Hedfeld.
Hallo, lieber Daniel.
Volker, wir haben heute eine besondere Folge vor uns, nicht nur, dass wir mal wieder über Distanz aufnehmen. Nein, wir feiern auch quasi unseren ersten Geburtstag. Ostern 2025 haben wir die erste Folge Liedgedanken veröffentlicht und das ist doch ein Grund zum Feiern und wenn schon nicht die Sektkorken knallen zu lassen, doch zumindest unsere Kaffeetassen zur Hand zu nehmen.
Ja, genau. Ich freue mich total, dass es schon ein Jahr hält, unser Zweierbündnis. Und umso gespannter bin ich auf die heutige Folge, denn, Daniel, möchtest du das, die Überraschung verkünden?
Naja, sagen wir mal so, was gehört zu einer guten Feier? Es gehören Gäste mit dazu und auch wir haben uns das Geburtstagsgeschenk gemacht, einen Gast einzuladen, der für uns beide ein wertvoller Gesprächspartner ist.
So, und jetzt soll ich den Gast vorstellen oder soll sich unser Gast selbst vorstellen dürfen?
Stell unseren Gast doch mal vor. Ehre, wem Ehre gebührt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind sehr stolz, dass heute unser Apostel Helmut Kasper mit uns diese Podcast-Folge aufnimmt. Wir begrüßen dich sehr herzlich, Apostel Helmut. Magst du kurz 2, 3 Sätze zu dir selber sagen?
Ja, zu mir selber, erstmal zu euch. Ganz herzlichen Dank, dass ich zu dieser besonderen Geburtstagsfeier von euch eingeladen worden bin. Ich bin ein wenig aufgeregt, weil Podcast gehört jetzt nicht zu meinen täglichen Aufgaben. Aber ich sag mal so, ich habe eure Podcasts doch mit Interesse verfolgt. Vielleicht nicht ausnahmslos, aber viele Podcasts. Und ich freue mich über dieses Format und freue mich auch, dass wir heute Morgen hier zusammen sein können. Musik fällt ja ein wenig in meinen Aufgabenbereich hinein. Ja, und dann ist das eine schöne Situation, in der wir uns jetzt hier befinden.
Es ist uns eine Ehre, dass du bei uns bist.
Ja, nicht so hoch. Wie nicht schön. So hoch. Ich freue mich einfach, dass ich mit euch über etwas sprechen kann.
Ja, und vor allen Dingen über ein Thema, das uns ja alle ganz regelmäßig begegnet, weil es geht ja nicht nur um Musik oder musikalische Präferenz, wie wir sie im privaten Umfeld hören, sondern vor allem auch darüber, wie wir mit Musik umgehen im ja für uns ja sehr regelmäßig wiederkehrenden Gottesdienstgeschehen. Und ich finde es ganz spannend, dass wir mit dir einen Gesprächspartner haben, der ein bisschen auf der anderen Seite steht, der hinter dem Altar steht zumeist. Und vielleicht magst du so 2, 3 Gedanken uns entgegenbringen zu diesem Thema, wie für dich oder wie du für dich die Musik oder die Kirchenmusik jetzt im Speziellen im gottesdienstlichen Ablauf bewertest oder was sie dir gibt, warum wir das überhaupt machen.
Ja, ich sage dann doch noch mal ein Wort zu meiner musikalischen Entwicklung. Ich habe so die typische neuapostolische Laienmusikerentwicklung mitgemacht, die für meine Altersklasse, glaube ich, so typisch ist. Angefangen auf dem Harmonium, um irgendwann einmal in der Gemeinde die Gemeinde begleiten zu können. Das war immer die Suche in den kleinen und großen Gemeinden, einen Musiker zu finden, der Gemeindegesang begleiten kann. Und ich habe später in den Orchestern auch als Geiger mitgespielt und habe auch dann den Chor geleitet, wie das so ist, wo man Noten lesen kann und kann 3 Töne geradeaus singen, dann wird man in die Musik berufen. Und jetzt habe ich die Saiten gewechselt sozusagen und sehe das aus der anderen Perspektive. Und da ist so ein Grundverständnis da für die Arbeit unserer Dirigentinnen und Dirigenten und ich schätze das sehr. Und es ist ein wichtiger Moment für mich in der ganzen Gottesdienstvorbereitung schon, diese Freude, was kommt eigentlich von der anderen Seite? Und ich nutze das auch oft und sehr bewusst zu sagen, ich sag mal, was Thema ist, also welches Bibelwort wird dem Gottesdienst zugrunde liegen. Und ich freue mich, wenn die Gemeinde jetzt mit entsprechenden Liedvorschlägen oder musikalischen Beiträgen kommt. Und erlebe das eigentlich immer als Bereicherung, sowohl wenn ich sage, klar, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, als auch, warum dieses Lied? Und gerade der zweite Aspekt ist oftmals der Einstieg in einen Gottesdienst. Manchmal weiß ich ja auch nicht, was der Chor singen wird nach dem Bibelwort. Und ich erlebe das immer wieder. Es ist dieser klassische Haltepunkt, an dem man in den Gottesdienst hineinkommt. Allein nur mal dazu, das ist so der erste Gedanke, den ich mit Musik und als aufgeregter Prediger verbinde.
Ist es für dich dann eher der musikalische Beitrag nach dem Vorlesen des Bibeltextes oder fängt es auch schon in der Vorüberlegung mit der Auswahl des Eingangsliedes an?
Also selbst das Eingangslied lasse ich häufig von den Gemeinden wählen, also das gesamte musikalische Programm, weil ich auch da glaube, dass die Musiker da noch den gesamten Gottesdienstablauf in den Blick nehmen. Also sie suchen nicht nur das Eingangslied, sondern sie suchen das Eingangslied in Verbindung zum Beispiel zu einem Bußlied oder zu einem möglichen Lied, zu einem Wechsel oder auch zum Heiligen Abendmahl. Und ich finde auch, das ist schon eine schöne Verbindung. Manchmal gelingt es mir auch, in der Sakristei zu hören, was passiert vor dem Gottesdienst. Das ist nicht überall technisch möglich oder manchmal wird der Ton einfach auch abgedreht, weil wir auch miteinander sprechen. Aber hin und wieder bekomme ich da schon mit, das ist vielleicht die Richtung, in der die Musik heute geht oder eine Gemeinde auch vorbereitet auf den Gottesdienst. Und das ist für mich schon auch etwas sehr Wertvolles.
Und ich will entgegnen, nicht widersprechen, sondern entgegnen, dass das aus Musikersicht extrem wertvoll ist. Dann mit dir, wir beiden haben ja hier und da das Vergnügen gehabt, auch gemeinsam Gottesdienste zu gestalten. Eine Wertschätzung für die Musik und für uns als Musiker, Musikerinnen zu erfahren, das ist total schön. Denn im Idealfall sind wir im gemeinsamen Verkündigungsdienst. Also wenn wir wirklich glauben, dass auch Wort Gottes durch die Musik verkündet wird und dass auch da in der Vorbereitung Heiliger Geist wirkt, so im Idealfall, dann ist es super schön, wenn uns Musizierenden im Gottesdienst auch von euch Dienstleitern so viel Verantwortung zugetraut wird, einerseits. Und das, was dazu kommt, ist noch ein anderer Gedanke, denn also wir sind jetzt schon direkt im Medias Res und ich weiß gar nicht, ob ich unserem Administrator Dani jetzt in die Parade fahre, aber ich würde es gerne noch einen Gedanken weiterspinnen, wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass Gemeindegesang ja auch die Antwort auf Predigt ist, dann ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wenn dann auch die Gemeindelieder aussucht, mit der sie auf die Predigt antwortet. Manchmal empfinden wir, Dani, ich weiß das aus vielen Gesprächen mit dir, das als Widerspruch, dass der Dienstleiter sich dann selber die Antwort aussucht für seine Predigt.
Ja, nicht nur die Antwort.
Das ist sogar ein Aspekt, den wir grundsätzlich denken sollten, dass wir Musizierenden als Teil der Gemeinde deshalb auch uns zum sprechenden Mund der Gemeinde machen, mit der Auswahl eines Gemeindeliedes. Finde ich einen interessanten Aspekt.
Lass mich noch nur, bevor Helmut, Apostel Helmut darauf antworten wird, eine kleine Ergänzung geben. Es ist ja nicht nur Antwort, deshalb sprach ich gerade schon das Eingangslied an. Es ist ja auch ein erster Impulsgeber. Also das Erste, und das finde ich bezeichnend, und ich glaube, das ist ein Aspekt, der in unseren Gottesdiensten nicht so bewusst ist. Der offizielle Beginn eines neuapostolischen Gottesdienstes ist das Eingangslied. Das Erste, was in einem, also was wörtlich mit einem Wort verbunden passiert, ist das, was die Gemeinde macht. Es ist nicht das, was hinterm Altar geschieht. Weil der Gottesdienst beginnt mit dem Einzug der Dienstleitenden in die singende Gemeinde. Das heißt, die singende Gemeinde gibt ja eigentlich zu jedem Gottesdienst den offiziellen Impuls. Und mit der Auswahl des Liedes auch, ich sag mal, so eine gewisse Marschrichtung, in welche Richtung sich so ein Gottesdienst entwickelt. Das ist natürlich immer auch abhängig vom Kirchenjahr. Natürlich bin ich bemüht, in der Adventszeit eins unserer sechs Adventslieder auszuwählen als Eingangslied und im Weihnachtsgottesdienst ein Weihnachtslied und zu Karfreitag O Haupt voll Blut und Wunden oder ein anderes. Aber auch darüber hinaus, in nicht streng geprägten Zeiten, gibt ja das Eingangslied das vor. Und auch da sehe ich für Gemeinde oder Gemeindemusik diese Chance zu sagen, schau her, Dienstleitender, so sind wir gerade in Stimmung und darauf freuen wir uns jetzt gleich. Also da ist ja etwa, steckt ja eine Vorerwartung auch drin und zusätzlich zu der Antwortmöglichkeit, von der du gerade sprachst.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Daniel, das werden wir bei dem Lied, was ja noch nicht zu verraten ist, was wir heute noch besprechen werden, auch zum Ausdruck kommen. Ich möchte das bloß als Möglichkeit so genannt wissen, Volker, auch das, was du gesagt hast. Das ist für mich zum Beispiel meine Herangehensweise. Ich weiß von den vielen Dienstleitern, die sagen eben, ich bereite mich auch so auf den Gottesdienst vor, da habe ich auch eine Idee zu den Liedern. Und das kann man auch machen. Also man kann auch sagen, das ist mir so wichtig. Ich würde das nicht gegeneinander ausschließen. Da hat jeder vielleicht auch eine unterschiedliche Herangehensweise.
Ja, natürlich. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht aber auch tradiert, das eben so nicht zu machen, wie du, Apostel, das pflegst. Wir wissen aus vielen Gesprächen mit Gemeindechorleitern und Organistinnen und Organisten, dass so der gemeinschaftliche Dialog in den Gemeinden nicht überall so gepflegt ist. So, und das, da finde ich, dürfen wir mit unserem Podcast auch appellieren, dass das was Schönes ist, so sich gemeinsam auf Gottesdienste vorzubereiten, indem auch über die Musik im Gottesdienst gesprochen wird.
Unbedingt. Ich sage euch mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe gestern in einer sehr kleinen Gemeinde einen Gottesdienst gehalten. Thema war eigentlich Verherrlichung des Namens Gottes, also Verkündigung des Namens Gottes. Der Dirigent wusste das Bibelwort diesmal ausnahmsweise nicht, aber er hat natürlich, sag mal, die Lieder, also nicht die Gemeindelieder, die habe ich tatsächlich diesmal wirklich selbst festgelegt, aber natürlich seine Liedwahl war das Entscheidende. Und nach dem Gottesdienst hat er ein uralt bekanntes Lied, ein neuapostolisches Lied, oder was wir halt tradiert so singen lassen. Und da heißt es dann, lasst uns aller Welt beweisen, dass Gottes Geist uns lenkt. Und das habe ich 100 Mal gehört, das Lied. Und gestern in diesem Zusammenhang war die erste Frage, die sich mir stellte, will die Welt sich das überhaupt beweisen lassen? Also ist überhaupt dieser Punkt da, Verherrlichung des Namens Gottes, ist das noch eine Frage? Und das meine ich eben mit überraschenden Dingen, wenn ein anderer einen Gedanken einbringt. Regt einen das zu einem anderen Nachdenken an, als wenn man selbst in der Vorbereitung vielleicht sich etwas heraussucht.
Ja, lass mich zwei Sachen dazu sagen, Apostel. Das eine, was du vorhin sagtest, wir wollen das nicht so gegeneinander ausspielen. Das ist eine Tendenz, die mir zumindest immer wieder in Gesprächen mit Musikern aus unseren Gemeinden begegnet. So dieser Wunsch, der artikuliert wird, ich würde gern die Lieder selbst aussuchen und im Idealfall lege ich sie dem Dienstleitenden vor und der nickt sie ab. Und ich empfinde das gar nicht als Idealfall, sondern der Idealfall ist der, das habe ich gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich war gestern in einem Gottesdienst, den ich musikalisch gestalten durfte und habe das einfach schon vor 2 Wochen mit dem Dienstleiter besprochen. Also wir haben uns gemeinsam über einen Videocall hingesetzt und haben überlegt, was uns der Bibeltext, was die ausführenden Leitgedanken uns dazu sagen und wie wir idealerweise das unterstreichen, musikalisch kommentieren oder auch vertiefen können. Und dann gab es gestern in diesem Gottesdienst eine Liedstrophe. Und dann meinte ein Gottesdienstbesucher, ah, der Text ist aber irgendwie, ah, der ist ja auch nicht mehr so. Ich so, ja, natürlich, der Text ist 300 Jahre alt. Aber manchmal ist es ja total die Qualität, wenn man so einen Text singt, der jetzt nicht zu 100% unserem zeitgenössischen Weltbild entspricht, um sich an diesem Text auch ein bisschen zu reflektieren und zu reiben und zu überlegen, okay, kann ich das, was da steht, eigentlich auch in diesem Wortlaut singen? Und zwar singen in der Funktion als persönliches Bekenntnis. Kann ich das jetzt singen? Aufrichtigen Herzens, oder müsste ich jetzt für mich Abstriche machen? Und das, finde ich, ist so ein unglaublich wertvoller Punkt, der mich ja auch aus so einem Gottesdienst raus begleitet. Kann ich in Situation XY so einen Text singen? Und dann ist es spannend, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Du hast ein bestimmtes Lied in zig Gottesdiensten gehört, 30, 40, 50, 60, 70 Mal, wie auch immer. Und dann kommt aber dieser eine Gottesdienst, in dem dieses Lied so kontextualisiert wird, dass du einmal drüber stolperst. Und dann beweist sich darin ja auch absolut der Wert des entsprechenden Liedes.
Lass dich völlig unkommentiert und stimme zu.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass wir ja auch ein Lied in den Mittelpunkt stellen. Wir heißen ja auch Liedgedanken und wir haben im Vorfeld ja schon darüber gesprochen, dass du dir ein Lied aussuchen darfst und du hast dir aus unserem Gesangbuch die Nummer 63 ausgesucht. Christus ist Sieger. Wir sind jetzt heute zwar noch nicht, aber am Ausstrahlungstag, am Ostermontag. Und von daher haben wir hier ein sehr passendes Lied aus der Kategorie Ostern, was in meiner Wirklichkeit zumindest nicht zu den häufig gesungenen Osterliedern gehört.
Jo, in meiner auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Lieber Helmut, warum hast du dieses Stück ausgesucht, lieber Apostel? Sag doch mal.
Also es könnte sein, dass in den Ostergottesdiensten, die ich halte, und wenn ich dieses Lied angeben darf, das doch häufiger gesungen wird. Ah. Warum liegt mir dieses Lied? Ich habe immer so ein Bild dann vor Augen, wenn das Lied gesungen wird und wir in ein Alter gehen, das ist mal ein Moment, wo ich die Ärmel hochkrempel. Also das ist so ein Drive in diesem Lied, so ein Schwung, so ein Auftakt. Und es ist eine Botschaft, die gestanzt wird. Das ist auch im starken Kontrast zu dem davorliegenden Karfreitagsgeschehen, des Ostersamstags. Stille halten und am Ostermorgen, ich sag das mal jetzt profan, zündet eine Rakete. So ist dieses Lied für mich.
Also tatsächlich hat es dann auf der textlichen Ebene für dich so ein, so ein Knospenspringen aufgefühl. Also dieses,
ja, mehr noch. Also es ist für mich so ein gestanztes Glaubensbekenntnis. Es ist völlig reduziert, dieses unfassbare Auferstehungsgeschehen. Also wir müssen vielleicht den Text ja nochmal benennen, aber ist wirklich in kürzester Form, ohne irgendein Zutun, sehr kurz, sehr knapp, sehr präzise geschildert und auch die Bedeutung, die es für uns hat.
Genau, und um jetzt alle, die noch nicht so dieses Lied vor dem inneren Auge und Ohr haben, ein bisschen mit ins Boot zu gehen, schauen wir doch ein bisschen drauf. Ich liefere so in gewohnter Tradition so ein paar Hard Facts zu dem Lied und dann können wir gleich über die drei abgedruckten Strophen sprechen. Also das Lied Christus ist Sieger stammt aus der Textdichtung von Ignaz Anton Adam Fellner, einem jesuitischen Priester und einem Dichter, das habe ich herausgefunden, alemannischer Mundart. Und ich habe nur etwas über diesen Herrn Fellner herausgefunden, weil es gibt tatsächlich ein alemannisches Wikipedia. Im deutschsprachigen Wikipedia findet man keinen Eintrag über ihn, aber im alemannischen. Und ich habe mich so ein bisschen durch die für mich doch fremde Sprache gewühlt und herausgefunden, dass er vor allem bekannt dafür war, dass er alemannische Mundartgedichte verfasste. Und er lebte in der Schweiz, der lebte später auch in Freiburg im Breisgau und hat vor allem auch als Privatlehrer und als Lehrer und eben Priester gearbeitet. Und ich finde, genau darin liegt auch schon so ein gewisser Kern dieser Textlichkeit. Also das hat ganz, ganz viel Gepräge. Dann steht, wenn man das NRK-Gesangbuch aufschlägt, bei Melodie ganz schlichtweg Bayerdörfer 1768. Und auch da habe ich recherchiert und muss sagen, dass ich nur vermuten kann. Aber es gab einen Kirchenmusiker und Organisten mit Namen Adam Friedrich Bayerdörfer, der tatsächlich im Jahr 1768 geboren wurde und der in der lutherischen Gemeinde in Schwäbisch Hall als Organist tätig war. Die Lebensdaten stimmen auch so weit überein, dass die sich theoretisch gekannt haben könnten. Ob die Melodie extra für diesen Text komponiert wurde oder ob es sich hier um eine Kontrafaktur handelt, also ob die Melodie einen anderen Ursprung hatte und dann für den Text verwendet wurde, können wir leider nicht nachvollziehen. Spannend fand ich, dass dieses Stück ausschließlich im Gesangbuch der NRK verwendet wird. Wir finden es weder im reformierten Gesangbuch der Schweiz, noch im Gotteslob, noch im EG, noch im Gesangbuch der mennonitischen Gemeinden oder bei anderen. Jedoch finden wir eine andere Textfassung im alten Gesangbuch der Neuapostolischen Kirche, also in dem von 1925. Und was wir hier aktuell haben unter der Nummer 63, ist eine Bearbeitung von Herbert Bansbach. Die Strophenzahl wurde beibehalten Aber es wurden einige Halbsätze ausgetauscht, da können wir gleich auch noch drüber ins Gespräch kommen. Volker, möchtest du was zur Musik sagen? Wir haben uns im Vorfeld ja schon darüber ausgetauscht, dass wir, also uns beide, so viel sei vorweg gesagt, befällt gewisse Irritationen, wenn wir uns mit der Melodie beschäftigen, da sie Unkonventionalitäten aufweist.
Genau, also grundsätzlich, lieber Apostel, als du gerade sagtest, das ist so gestanztes Glaubensbekenntnis und textlich-inhaltlich sofort d'accord. Wenn man das musikalisch umsetzen will, braucht man tatsächlich viel Fantasie, musikalische Fantasie. Denn was wir halt überhaupt nicht gefunden haben, ist einen logischen Wort-Musik-Bezug zwischen Melodie und Text. Also die Melodie geht mal ein bisschen rauf, geht mal ein bisschen runter, aber wenn man versucht, das mit dem Text zu begründen, sind wir zumindest gescheitert. Der Duktus, Christus ist Sieger, wenn man das poco macchiato musiziert, wie wir Musiker sagen, kann man da schon einen gewissen Aufbruch erkennen. Ganz am Ende, der Refrain, der verfängt sofort. Christ, der Erstandene, ist Sieger und lebt. Da geht die Melodie nach oben. Ganz selbstverständlich muss sie nach oben. Ne? Der Christus siegt. Das ist ganz wundervoll. Ansonsten lässt es uns ein bisschen ratlos zurück. Das ist so, es ist alles so geht in der Ambitus, der Tonumfang ist am Anfang eher tief, dann eine Quarte höher und geht dann ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Und deswegen ist es nicht so ergiebig, sich darüber Gedanken zu machen, inwieweit Wort und Musik eine Beziehung eingehen. Die ist für uns zumindest nicht nachweisbar, nicht klar nachweisbar.
Da freue ich mich, dass ich euer Portfolio an möglichen Liedern für euer Podcast erweitert habe durch meinen
unbedingt.
Und interessant, ich könnte jetzt das ein wenig ironisch kommentieren und sagen, es ist häufig so bei Melodien, es geht ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Und ich provoziere dich jetzt nochmal zu einer Gegenrede, lieber Volker.
Ja, absolut. Aber im Idealfall ist das ein bisschen rauf und ein bisschen runter nachvollziehbar. Also wenn wir Chorproben machen und dem Chor vermitteln möchten, warum der Komponist etwas geschrieben hat, denn wenn man es mit innerem Verständnis oder mit musikalischem Know-how singt, kann man das mit anderer Persönlichkeit singen. Das ist für die Gemeinde nicht so ganz so relevant, aber für uns als Musiker ja doch, und weil wir ja ein musikalischer Podcast sind.
Ja. Ich glaube, das ist auch nicht, was mich bei diesem Lied besonders anspricht, die musikalische Finesse, die da drin steckt. Mhm. Es ist hier holzschnittartig, das meinte ich so mit Gestanz. Auch in der Wortwahl. Krasse Gegensätze, die hier gebracht werden. Ja? Und das ist eben so was Rustikales. Und das steht für mich nach einem schwereren Karfreitagserleben, Ruhe, Passionszeit, für was Neues, ein neues Gefühl. Und das ist nicht die Musikalität oder die kompositorische Leistung, die mich anspricht.
Ja? Ja, und da möchte ich dir aber sogar ein musikalisches Argument zur Unterfütterung hinzugeben.
Ja.
Und das ist die Existenz der letzten Zeile. Also das Christ, der Erstandene ist Sieger und lebet. Das hat ja so eine Refrain oder eigentlich eine Kehrvers-Thematik. Und das ist ja etwas, was energetisch total stark ist. Weil das kennt ihr alle ja auch, wenn man ein Lied neu mit einer Gruppe musiziert, mit einer Gemeinde, wie auch immer, mit einem Kinderchor, mit einem Erwachsenenchor. Das Erste, was total gut verfängt, ist ein Refrain. Und sobald man sich durch Strophen 3 und 4 wurstelt und alle sehr stark mit Lesen beschäftigt sind und die Stimme noch so ein bisschen schwach ist, dann wirkt der Refrain, denn alle sagen, oh, das kenne ich jetzt, und dann legt man noch mal eine Schippe drauf. Und ich glaube, psychologisch hat so eine Kehrvers-Mentalität einen total starken, auch gruppendynamischen Effekt, um Gesang noch mal zu verstärken. Und das wird ja hier tatsächlich musikalisch insofern unterstützt, weil der Ambitus dieser Kehrvers-Zeile insgesamt am höchsten liegt. Er geht nicht unter das A runter, also er liegt immer oberhalb der mittleren Singlage. und erlaubt der Stimme auch gar nicht, leiser zu werden und abzufallen. Vorher haben wir etwas, meine Interpretation, Volker, du darfst sofort, ist ja die, dass der Anfang aus so einer rezitationstonartigen, Klammer auf, jesuitisch-katholischen Tradition kommt. Wir wollen Text möglichst verständlich rüberbringen und die akustische Verständlichkeit geht hier über die rhetorische Verständlichkeit des Inhaltes hinweg. Das ist Wort-Ton-Bezug ist in erster Linie etwas, was wir aus der lutherischen Musiktradition kennen. Und deshalb sagte ich glaube, es ist total relevant, dass der Text und der Ursprung des Liedes eigentlich eine katholische Tradition hat, die da anders mit dem Thema umgeht. Und letztes Argument, wir finden unglaublich viele Texte, die auf die gleiche Melodie stattfinden, aus einem reinen Pragmatismus heraus, weil es leicht lernbare Melodien waren. Also wir suchen ja oftmals den Wort-Ton-Bezug zu Recht vergebens.
Das tun wir. Aber bevor wir jetzt noch weiter darüber reden, schlage ich vor, dass wir einmal kurz in das Stück hineinhören. Lieber Daniel, ich bin dir sehr dankbar für deinen Gesang. Und jetzt interessiert mich noch dieser Aspekt, dass wir den Text ja schon im alten Gesangbuch, in dem bis 2005 gültigen Gesangbuch hatten. Und du hast ein bisschen vorbereitet, dass wir auch über die Unterschiede der Textveränderung sprechen können.
Volker, lass es uns so machen, dass wir exemplarisch einmal die erste Strophe in der alten und einmal in der aktuell gültigen Fassung lesen.
Ja.
Würdest du mit der aktuell gültigen Fassung anfangen und dann stelle ich den Vergleich zur alten Fassung her?
Sehr gern. Strophe 1 der aktuellen Fassung. Christus ist Sieger und frei von den Banden, glorreich und herrlich vom Tode erstanden. Er hat den Grund zur Erlösung gelegt. Christ, der erstande, ist Sieger und lebt.
Und im Gesangbuch von 1925 heißt es, Christus ist Sieger und frei von den Banden, glorreich und herrlich vom Tode erstanden. Freue dich, Seele, die Hölle erbebt. Christ, der erstanden ist, Sieger und lebt. Und wir schließen gleich die zweite Strophe an, die heißt 1925. Jauchze, o Seele, der Hölle Macht lieget, Finsternis, Satan und Tod ist besieget. Christ im Triumphe vom Grab sich erhebt, Christ, der erstanden ist, Sieger und lebt.
Und die zweite Strophe im aktuellen Gesangbuch. Er hat's vollbracht. Und zum Heil und zum Frieden, Finsternis, Satan und Tod zu besiegen. Christ im Triumphe vom Grab sich erhebt. Christ, der Erstandene, ist Sieger und lebt.
Was habt ihr für Bilder im Kopf, wenn ihr diesen Text hört oder lest? Ich frage, weil ich gleich sage, ich habe ein sehr konkretes Bild.
Naja, es ist, also für mich ist ein Bild fast vorgezeichnet. Das ist wirklich dieses Blicken auf Jesus Christus, dieses Unfassbare, das leere Grab und dann der direkte Bezug, bin ich jetzt Betrachter, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Das wird hier sehr schnell auf den Punkt gebracht. Ja.
Volker? Hast
ja, da bin ich ziemlich nah dran. Also ich hätte sowas Ähnliches gesagt. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf dein Bild.
Dann falle ich jetzt ein bisschen aus dem Rahmen. Bei Bild war ich jetzt tatsächlich bei einem Bild. Und zwar, wenn ihr in eine katholische Kirche geht oder mal Osternacht in einer katholischen Kirche feiert, gibt es immer so eine bildliche Darstellung von Christus als dem Lamm. Und dieses Lamm trägt einen Banner, so eine querhängende Fahne. Und das ist so das Bild, das zurückgeht auf einen altlateinischen Hymnus, Vexilia Produerunt. Also das ist das Banner des Sieges, das von diesem Lamm getragen wird. Und sie hat so eine gewisse Kraft, ich will nicht sagen Gewalt, aber so eine Kraftrhetorik in diesen Strophen, die für mich genau dieses herführende Banner so vor sich herträgt. Und da finde ich jetzt die Textänderung spannend. Gerade in der zweiten Strophe, also die alte Fassung, jauchze, o Seele, der Hölle Macht lieget. Da ist ja der Fokus auf, wir blicken auf die Macht der Hölle, die erlieget ist und wir haben Grund, uns zu freuen. Aber warum genau, das lässt der Text noch kurz verschlüsselt. Und in der 2005er Fassung, er hat's vollbracht, uns zum Heil und zum Frieden. Da passiert das, was du, Apostel, gerade gesagt hast, ja, da passiert sehr schnell der Blickwechsel auf hier und jetzt und mich, Mensch, im Jahr 2026. Das nimmt dem Text ein bisschen den Universalismus, wie ich finde, und hat dadurch aber mehr eine seelsorgerische Funktion. Also damit wird ja das Lied von einem Verherrlichungsgesang mehr zu etwas, was uns Trost entgegenspricht. Mhm. Seht ihr das anders?
Ja, ich glaube, es ist aber vielleicht schöner formuliert, als ich das vorhin zum Ausdruck gebracht habe, ein ähnlicher Gedanke. Also ich bleibe dabei, ich finde eben diese Holzschnittartigkeit hier toll. Er hat es vollbracht. Rums. Also Jesus Christus, der hat es vollbracht. Was wir nicht machen konnten, was für uns völlig außerhalb unseres Denken war. Ein Halbsatz, diese großartige Tat. Wir sehen das in der Auferstehung. Und dann sagen wir gleich danach, uns zum Heil und Frieden. Das hat er für uns gemacht. Und ich finde das in hier kommt ja noch kein Punkt. Jetzt wird nochmal die Finsternis, der Satan und der Tod besungen. Großartig. Das ist wirklich nicht Feinarbeit, so empfinde ich das, aber bleibt dabei für einen Ostermorgen für mich schon ein toller Auftakt. Lieber Volker, ich brauche jetzt deine Unterstützung.
Ja, ich würde dir eigentlich nicht widersprechen wollen, weil ich diesen Ansatz total mag. Und das ist ja auch, bin ich komplett bei dir. Ich verstehe aber auch, dass die Schroffheit der alten Fassung auch gut passt. Also ich persönlich denke immer als Musiker über Texte und Hölle, wo ist dein Stachel, das hatte eher die alte Fassung. Ja? Hier geht es dann doch sehr schnell um das Heil und die Strophe, die Daniel gerade vorgelesen hat aus der 1925er Version, die kümmert sich noch mehr um das Besiegen des Bösen. Und das hat durchaus auch eine Facette, die wir hier so ein bisschen wegdrücken, wenn wir es
sagen wir mal, wir legen, glaube ich, einfach den Fokuspunkt ein bisschen anders. Das ist wie bei einem Mikroskop. Ja, du kannst das große Objektiv nehmen und siehst den Haufen von Pantoffeltierchen und nimmst dann das nächste Objektiv und siehst dann halt irgendwie in das Innere dieses Einzellers hinein. Ich war bei einem Tag der offenen Tür einer Schule, deshalb komme ich da gerade drauf. Ich habe nach 30 Jahren wieder durch ein Mikroskop geguckt, nach 20 Jahren.
Aber ich finde natürlich diesen Aspekt, wir singen ja dieses Lied in einem Ostergottesdienst. Yes. Und wir sind sehr schnell dabei, dass wir als Gemeinde uns da finden auch und sagen, so, jetzt ist hier Jauchzen und Singen, dieses Verbindende auch angesagt. Das ist ein anderer Zugang vielleicht. Und das ist für mich als Prediger oder als der Gottesdienst leitet, schafft es eine bestimmte Atmosphäre. Also das ist eine jubelnde Gemeinde, die da steht. Und das ist schon was Besonderes. Deswegen mag ich es.
Das heißt aber, für dich hat auch dann das Singen der Gemeinde unterschiedliche Funktionen. Also da geht es ja auch darum, so habe ich das jetzt verstanden, dass wir als Gemeinde mit Hilfe bestimmter Texte und Melodien eine gewisse Stimmung aufbauen.
Ja, das denke ich schon. Also ich hoffe natürlich, dass die Gemeinde bewusst auch das Lied singt und vielleicht beim Singen überlegt, was ist eigentlich die Aussage? Also welche Stimmung wird jetzt erzeugt? Was ist aber auch eine Grundaussage? Was mich übrigens auch häufig dazu führt, mehr Verse oder Strophen singen zu lassen, als es gewöhnlich ist, um vielleicht auch diesen Prozess einzufangen. Ich sehe ja manchmal in die Augen der Gottesdienstteilnehmer, die schauen, ob ich das Buch schon niederlege oder nicht und dann sagen, okay, die nächste Strophe kommt doch auch nochmal. Warum wohl? Das ist ein ähnlicher Aspekt. Also ich hoffe schon, dass durch das Lied etwas in der Gemeinde auch geschieht, dass wir uns da irgendwie einen Zugang verschaffen zu dem Geschehen, was jetzt kommen wird.
Für mich wäre halt der Worst Case, dass irgendjemand, irgendein Organist, eine Organistin am Ostersonntagmorgen in langsam Sechs spielt. Und dann kann es echt zur Tortur werden.
Jo.
Ja, also man stelle sich das vor, das würde nicht so, wie wir das jetzt musiziert haben, in einem Zweierduktus aufgeführt, sondern in Sechs. Und dann liest man einfach nur Sechsvierteltakt, ist das zumindest nicht ausgeschlossen, dass unsere Laien das so eine Entscheidung treffen würden. Und dann kann es ganz schön schwierig werden.
Du hast recht.
Ich weiß nicht, ob du dann am Altar das Lied beschleunigen würdest.
Da würde ich sagen, okay, es ist ein kurzes Lied.
Ja.
Das Leid ist bald vorüber. Das halten wir auch mal aus.
Ja, ja, aber das ist ja auch der Ostersonntagmorgen, ne? Ja, genau. Also alles gut. Hoffen wir, dass so etwas nicht passiert.
Um jetzt nochmal anzuknüpfen an die Funktionalität von Musik im Gottesdienst. Also die Holzschnittartigkeit und die Schroffheit des Textes, die du als Qualität herausgestellt hast, ist ja auch etwas, was wir uns oft im gesprochenen Wort so vielleicht nicht trauen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass wir durch die Überlieferung eines alten Liedes, Gesangbuchtextes, dass wir Dinge aufs Tableau bringen für eine Gemeinde, die nicht unbedingt im Rahmen einer Predigt so fallen würden, weil eben durch die Form einer Strophe, des musikalischen Stropheneinheit, wir bewusst Sachverhalte so prägnant auf den Punkt bringen. Ist das dann für dich auch Anlass zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt diese Holzschnittartigkeit, um sie im Rahmen meiner Predigt nochmal zu erläutern? Oder glaubst du, dass es dann ausreichend ist, es in dieser Knappheit stehen zu lassen?
Ja, ich versuche mal so meinen Zugang nochmal zu verdeutlichen. Ich habe nicht oder ich möchte nicht sagen, das ist objektiv ein Qualitätsmerkmal, sondern das ist für mich eine Möglichkeit, zu diesem Lied einen Zugang zu finden, weil das vielleicht besonders ist. So, das jetzt auf die Predigt zu übertragen, halte ich für schwierig. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn wir doch regelmäßig in den Gottesdienst gehen, kommen wir da an Grenzen. Wir hören viel Provozierendes im Gottesdienst, es ist aber für uns so gewohnt. Wir schauen zum Altar und sehen das Kreuz und niemand empfindet noch diesen Skandal, den dieses Kreuz eigentlich darstellt. Also ist an sich schon die christliche Botschaft über Karfreitag, über die Auferstehung, über die Wiederkunft unseres Herrn, sind so viele, sag das jetzt mal, provozierende Dinge, die uns aber so gewohnt vorkommen. Und ich lasse es dabei. Also ich versuche jetzt nicht noch mal künstlich über die Gemeinde zu erschrecken oder durch eine Wortwahl ganz besonders aufmerksam zu machen, sondern ich glaube an die Kraft des Evangeliums in diesen Dingen. Das ist schon eine Herausforderung für uns Menschen jetzt auch im Jahr 2026.
So. Darf ich mal sagen, dass mich das gerade total freut, dass du das genauso formulierst, weil ich über diesen Gedanken selbst häufiger stolpere, dass das etwas total Herausforderndes ist. Also, weil es so, ich bin eigentlich jemand, der sich weit davon entfernt, Kulturpessimismus zu betreiben, aber dennoch hat das, wenn wir das ernst nehmen, also wenn wir diese Botschaft des Kreuzes ernst nehmen, sind wir ja in einer Art, stehen wir in einem Spannungsverhältnis zum Ellbogenzeitgeist, möchte ich mal sagen. Ohne das jetzt hier überstrapazieren zu wollen. Und da ist gerade das Kreuz mit den sogenannten sieben letzten Worten, die in den Evangelien überliefert sind, total wertvoll, ne? Dass jemand, der da gerade am Kreuz hängt, noch sich um seinen Nachlass kümmert, der nach rechts und links schaut und es gibt ja keine Überlieferung von Jesus am Kreuz, wo es heißt, jetzt mach aber, lass es jetzt mal schnell zu Ende sein. Das, danke einfach für dieses Hinweis zum Skandal.
Das ist etwas, was in der Passionszeit, glaube ich, immer wieder verdeutlicht wird. Wir haben laute Stimmen derzeit. Wir haben Mainstream, wir haben Meinungen, die sehr dominant sind, wir haben aber auch eine Diversität der Meinung. Und dann könnte man denken, die christliche Botschaft ist vielleicht sehr leise verhalten. Aber ich erinnere daran, seit 2000 Jahren sprechen wir von dem Kreuz. Das ist schon eine Kraft. Ob das andere in 50 Jahren noch zu hören ist, das weiß ich nicht so genau. Aber diese Botschaft vom Kreuz, dieses, was du gesagt hast, Daniel, das ist das, was wir Christen verkünden über eine solche lange Zeit. Und allein daran kann man schon festmachen, es ist was unfassbar Großes.
Ja, ich könnte jetzt noch einen draufsetzen, dieses das Geheimnis des Glaubens, was in den christlichen Kirchen gebetet wird. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ganz wundervoll, so auch in unserem Podcast jetzt einmal zu sprechen. Wie schön.
Dann lass mich aber jetzt, um diese Klammer des Liedes zu schließen, noch die dritte Strophe zitieren. Da heißt es ja, Gott dir sei Dank, der den Sieg uns gegeben durch Jesum Christum, können wir ewig leben. Jauchze, o Seele, die Hölle erbebt, Christe erstanden ist Sieger und lebt. Und gerade in diesem ersten Halbsatz, durch Jesum Christum können wir ewig leben, das fasst ihr dann nochmal ganz explizit diese Botschaft zusammen, die ja nicht nur eine Feier dessen ist, was mal vor vielen, vielen Jahren passiert ist, sondern ganz konkret eine Vision formuliert, wo es hingehen soll.
Nee, dem ist nichts hinzuzufügen.
So ist das.
Wunderbar.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir dankbar für diese Folge unserem Apostel Helmut, dir, lieber Daniel, für die Vorbereitung und Recherche zu diesem Osterlied. Was ich mitnehme aus dieser Folge ist, dass das Wort Stanzen für mich in Zukunft sehr positiv besetzt sein kann. Was nehmt ihr mit?
Ich möchte meine Antwort zweiteilen. Zum einen die Lehre, dass man Lieder nicht unterschätzen sollte. Dass eigentlich jede Seite in diesem Gesangbuch lohnt, dass man einen zweiten und dritten Blick drauf wirft, weil die erste oberflächliche Betrachtung oder die Erinnerung, die man mit einem bestimmten Stück hat, einen auf einen falschen Pfad führen kann. Und die zweite Erkenntnis, die ich für mich so mitnehme, wir haben, obwohl wir eine Osterfolge aufnehmen, wahnsinnig viel über den Karfreitag und das Kreuz gesprochen. Und
das war
es ist eine nicht bahnbrechend neue Erkenntnis, aber eine, die ich finde, die ich für mich auch immer wieder neu sehe, das eine geht nicht ohne das andere.
Ja.
Und deshalb finde ich das toll, dass wir uns mit diesem Stück beschäftigt haben, um auf Erstehungskraft und Osterfreude vor dem etwas schwarz-grauen Hintergrund von Folter und Tod nochmal neu besprochen zu haben. Und das hebt für mich diesen freudigen Affekt, den das Osterfest hat, und diese Auferstehungskraft nochmal in ganz besonderem Maße hervor.
Ja, ich danke euch, dass ich diesmal nicht nur Zuhörer und interessierter Zuhörer sein konnte, sondern mit euch sprechen konnte. Wie immer, ob als Zuhörer oder als Mittäter, war es bereichernd. Und ich wünsche euch nach diesem ersten Geburtstag für die kommende Zeit viele gute Gedanken, viele gute Liedgedanken. Ich freue mich auf die kommenden Folgen und auf den Special Guest im nächsten Geburtstag, der dann vielleicht ein anderer sein wird. Alles Gute euch in eurer wichtigen musikalischen Arbeit.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank für dein Hiersein. Und wir laden Gäste auch nicht nur zu Geburtstagen ein. Du darfst gern auch mal wiederkommen, wenn du möchtest.
Mit dieser Drohung.
Wir danken allen Zuhörerinnen und Hörern. Das war die Jubiläumsfolge. Wir senden herzliche Grüße zu euch, wo auch immer ihr seid. Alles Gute.